Also die meisten Schleimhautkrebserkrankungen sind eben diese Typ-1-Erkrankungen, glücklicherweise, weil sie eben gut therapierbar sind und häufig eben relativ frühzeitig erkannt werden.
Es kann auch jüngere Frauen ereilen.
Ja, das stimmt. Glücklicherweise ist es selten, aber wir haben ja häufiger eben Patienten, die haben eine Veränderung, die noch nicht bösartig ist, aber eben tatsächlich eine Vorstufe ist. Und auch dann muss man eben einen weiteren Schritt gehen. Wenn man die Diagnose gestellt hat, muss man dann eben weiter therapieren. Und dann hat man aber eben glücklicherweise immer noch mehr Möglichkeiten. Also es gibt tatsächlich bei den Vorstufen auch immer noch die Möglichkeit, dass man die Gebärmutter zum Beispiel erhält und nicht zwingend entfernen muss.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt, einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Auch von mir ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Krebs und Jetzt. Wir sprechen ja in diesem Podcast mit Ärztinnen und Ärzten des St. Antonius Hospitals in Eschweiler über die verschiedenen Arten von Krebs, über Symptome, Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten, Heilungschancen und natürlich auch ganz wichtig über die Früherkennung. Und unser Schwerpunktthema heute ist der Gebärmutterkrebs. Bei mir ist dazu der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde am St. Antonius Hospital, Dr. Boris Abramowski. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass ich die Zeit genommen habe.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne erst mal klären, was ist Gebärmutterkrebs? Das ist ja nicht zu verwechseln mit Gebärmutterhalskrebs.
Genau, der Gebärmutterhals gehört zur Gebärmutter. Das heißt, im weiteren Sinne wäre es eben auch Gebärmutterkrebs. Der Gebärmutterhalskrebs ist aber etwas anders als der Gebärmutterschleimhaut oder Gebärmutterkörperkrebs.
Zu diesem Gebärmutterhalskrebs haben wir auch eine Extra-Folge in diesem Podcast. Also heute blicken wir bitte auf den Gebärmutterkrebs und das ist dann, sagen Sie, auch der Schleimhautkrebs.
Genau.
Welche Formen gibt es denn von dem? Ich habe gehört, es gibt Typ 1 und Typ 2, das habe ich schon mitbekommen.
Das stimmt, die unterscheiden sich ein bisschen. Typ 1 ist der Krebs, der eher östrogenabhängig entsteht.
Also von dem Hormon Östrogen abhängig.
Von dem Hormon Östrogen und da spricht man eben, wenn man diesen Typ meint, eben vom Typ 1.
Welche Frauen sind denn da besonders von betroffen? Weil Östrogen ist ja auch eine Frage des Lebensalters.
Ja, also prinzipiell ist also das Endometriumkarzinom immer eine Erkrankung, die mit dem Alter zu tun hat. Also das ist ein Faktor, das hohe Alter. Das ist bei Krebserkrankungen ja generell so. Wenn man ein langes Leben lebt, dann ist die Gefahr, dass man eine Krebserkrankung bekommt, natürlich ohnehin etwas erhöht.
Das heißt, ab welchem Alter ist jetzt zum Beispiel dieser Typ 1, wenn der Östrogen abhängig ist, bei den meisten Frauen tritt er dann auf?
Ab 60.
Ab 60. Mhm. Und dieses andere Typ 2-Karzinom, das ist dann östrogenunabhängig,
ja,
oder?
Ja, da bildet sich anders, wobei man eben häufig nicht ganz genau weiß, warum der entsteht. Aber der ist eben tatsächlich mit dem Östrogen nicht assoziiert.
Dann gucken wir uns doch erstmal den ersten Typ genauer an, den Östrogenabhängigen. Wie viele Frauen sind davon betroffen?
Also die meisten Schleimhautkrebserkrankungen sind eben diese Typ-1-Erkrankungen, glücklicherweise, weil sie eben gut therapierbar sind und häufig eben relativ frühzeitig erkannt werden.
Wie äußert sich denn so ein Karzinom überhaupt?
Häufig durch eine Blutungsstörung. Das heißt, also in der Menopause ist es ja tatsächlich so, dass die Patienten keine Blutung mehr haben. Mhm. Und dann äußert sich eben meistens das Endometriumkarzinom durch eine vaginale Blutung, die halt natürlich der Patientin glücklicherweise auffällt, weil es ja nun mal nicht zu erwarten ist, dass man in der Lebensphase dann eben eine Menstruation oder eine menstruationsähnliche Blutung hat. Und dann ist es also tatsächlich eigentlich immer so, dass die Patientin glücklicherweise dann auch schnell den Weg zum Frauenarzt findet. Und dann auch schnell der Weg in die Klinik gefunden wird, weil die Blutung letztendlich immer ein Zeichen für eine Krebserkrankung sein kann.
Jetzt sagten Sie gerade schon, das fällt jetzt einer Patientin in der Menopause natürlich auf, wenn plötzlich eine Blutung kommt. Das heißt, da kann man dann schon mal so eine kleine Alarmglocke klingeln lassen.
Richtig.
Aber häufig werden ja auch solche Krebserkrankungen bei Vorsorgeuntersuchungen entdeckt. Ich habe dazu eine Frage bekommen von Petra, die ist 57 aus Düren und die fragt, sie hat gehört, dass halt die Vorsorgeuntersuchung, dass dort auf den Gebärmutterhals Krebs geschaut wird, dass es aber keine spezielle Vorsorgeuntersuchung gegen diesen Gebärmutterschleimhautkrebs gibt. Stimmt das?
Das stimmt leider, ja.
Warum nicht? Ist das medizinisch nicht machbar oder wird es nicht bezahlt?
Also da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Die Leitlinie sagt, dass die Vorsorgeuntersuchung fürs Endometriumkarzinom keine Wirkung hat, weil es kein echtes Tool gibt, um das eben tatsächlich rechtzeitig zu erkennen, wenn man keine Symptome hat. Mhm. Andererseits, wenn eben Symptome da sind, das heißt, wenn eben tatsächlich diese Blutungsstörung da ist, dann geht man der Sache nach.
Ist das denn das einzige Symptom, was darauf hindeutet?
Ja, also glücklicherweise macht ein Endometriumkarzinom gerade im Frühstadium keine anderen Symptome, also keine Schmerzen. Die Blutung ist im Grunde genommen das Hauptsymptom und also häufig auch das einzige. Leider ist es aber auch so, dass eine geringe Zahl der Patienten eben tatsächlich keine Blutungsstörung hat, also tatsächlich gar kein Symptom hat und unbemerkt ein Karzinom hat, was ja immer generell fatal sein kann. Das heißt, dann ist es zu spät erkannt oder spät erkannt und dann wird die Therapie auch aufwendig.
Ja, das heißt also, woran erkennt man das denn dann, wenn es spät erkannt wird? Sieht man dann Wucherungen in der Gebärmutterschleimhaut oder was sieht man dann?
Richtig. Also der typische Weg ist, dass die Patientin, die halt eben eine Blutungsstörung hat, zum Frauenarzt geht oder zur Frauenärztin und dort also relativ schnell und einfach eben die entsprechende Diagnostik bekommt. Die geht dann so, dass man eine gynäkologische Untersuchung macht, wo dann geschaut wird, wo kommt die Blutung eigentlich her? Mhm. Weil theoretisch kann die Blutung ja auch von einem anderen Organ kommen, zum Beispiel von der Blase oder vom Darm. Das heißt, das kann man ja am Genitalbereich nicht immer gut erkennen. Da wäre dann eben bei der Untersuchung, die also erstmal dann eine einfache gynäkologische Inspektion ist, dann eben auch klar wird, woher kommt die Blutung und man das eben meistens sichten kann, wird dann auch relativ schnell klar, wo kommt die Blutung her und was mache ich weiter. Also das heißt, wenn dann klar ist, die Blutung kommt gar nicht aus dem Gebärmutter also oder aus der Gebärmutter oder aus dem Scheidenbereich, sondern aus der Blase, dann ist es natürlich ein anderes Problem.
Gut, dann ist ein anderer Weg. Ne?
So. Genau. Wenn die Untersuchung dann zeigt, dass die Blutung eben ganz offensichtlich aus der Gebärmutter kommt, macht man einen Ultraschall. Den macht man üblicherweise dann eben von vaginal. Das heißt, man sieht dann eben mit dem Ultraschall, weil man sehr nah an der Gebärmutter dran ist, eben dann unter Umständen eine Veränderung, die dann eben weiter ein Zeichen sein kann für eine weitere Abklärung.
Mhm. Werden dann auch Gewebeproben genommen, ob es sich halt um ein Karzinom und um bösartiges Gewebe handelt, nehme ich mal an.
Ist
das so der übliche Weg dann?
Das muss dann sein. Das heißt, die Patientin geht üblicherweise dann aus der Praxis in die Klinik, weil in der gynäkologischen Praxis macht man üblicherweise eben nicht die weitere Diagnostik, also die Gewebeprobe, die ist dann unabdingbar. Dann macht man eine kleine Operation, die also wenige Minuten dauert, wo man dann eben, und das ist der Goldstandard, eben einmal in die Gebärmutter reinsieht mit einer dünnen Kamera, das ist also ganz einfach, und kann dann also den Innenraum der Gebärmutter, um den es ja geht, weil da spielt sich das ab, den kann man dann beurteilen, also das kann man dann sehen. Früher hatte man diese Möglichkeiten nicht, aber das nutzen wir dann eigentlich immer oder so gut wie immer. Und dann macht man die Gewebeprobe und die ist auch einfach. Das ist auch eine Sache, die ist operativ nicht wirklich aufwendig und auch nicht gefährlich. Dann entnimmt man Gewebe und möglichst eben so viel Gewebe, dass also einmal genügend Gewebe da ist für den Pathologen, weil nur der Pathologe kann also letztendlich dann die Diagnose stellen. Wir können zwar schon sehen mit dem bloßen Auge, ist das verdächtig, aber da vertut man sich auch häufig.
Das gibt dann die letzte Gewissheit sozusagen.
Genau.
Passiert denn dieser Eingriff unter Narkose?
Sollte man in einer kurzen Narkose machen, das ist meistens so der übliche Weg. Man kann theoretisch auch diesen Eingriff in Teilnarkose, also im wachen Zustand machen. Das bieten die Narkoseärzte immer gerne auch an, ist aber meistens gar nicht nötig, in Anführungszeichen, weil die Kurznarkose für 5 Minuten ziemlich harmlos ist. Klar, das ist immer für jeden Patient auch eine Herausforderung, dann eben mal für 5 Minuten die Kontrolle abzugeben. Aber das geht und das Schöne ist, dieser kleine Eingriff ist nicht nur einfach und übersichtlich, sondern er macht im Grunde genommen auch keine postoperativen Probleme. Mhm. Das heißt, es macht wenig Symptome, also wenig Schmerzen und wenig weitere Probleme. Im Gegenteil, also durch die Operation hat man meistens dann auch den Patienten natürlich einmal ohnehin beruhigt, weil man eben einen Schritt weiter ist. Und zum anderen ist es eben meistens so, dass die Blutungsstörung auch dann vielleicht sogar behoben ist. Und das ist natürlich dann immer auch dann unsere Hoffnung, weil die Krebserkrankung ist das eine, aber die ist ja glücklicherweise noch relativ selten. Also das heißt, die meisten Patienten, die zu uns kommen, wegen dieser Fragestellung, wegen dieser Abklärung, haben ja gar kein Karzinom. Sondern es ist eben tatsächlich so, dass es eben meistens so ist, dass die Patienten was haben, was also diese Blutungsstörung macht, wo die Frauenärztin gesehen hat, da stimmt was nicht, wo sie uns bittet, wir sollen bitte nachgucken, das abklären. Und dann sieht man eben bei der Operation häufig dann eben Veränderungen, die gutartig sind. Zum Beispiel natürlich auch wieder Schleimhautveränderungen, aber meistens sind es dann eben einfach nur Schleimhautverdickungen oder Schleimhautpolypen. Und die kann man wunderbar abtragen. Und dann, und das kann man dann wieder mit der Kamera bestätigen, kann man dann eben die Gebärmutter von innen quasi wieder normalisieren und reparieren. Und dann ist, wenn wir Glück haben, wenn das also tatsächlich gar keine bösartige Erkrankung ist, ist dann also tatsächlich dann die Diagnostik vorbei. Das heißt, wir haben dann die Diagnose und wir haben auch gleichzeitig die Therapie. Das heißt, dann ist es natürlich der schönste Weg für die Patienten.
Ja, und aufatmen natürlich
genau,
auch. Natürlich. Aber das ist ja leider nicht immer der Fall. Haben Sie irgendwelche Zahlen, wie viele Frauen davon betroffen sind, dass es halt nicht gutartig ist?
Ja, das ist also in Deutschland sind das immer so ungefähr 10.000. Wenn man sich überlegt, dass pro Jahr in Deutschland ungefähr 40.000 bis 50.000 Mammakarzinome neu diagnostiziert werden.
Also Brustkrebs?
Brustkrebs. Dann ist es eben beim Schleimhautkrebs eben bei 10.000 eben ein Viertel, was immer noch relativ viel ist, aber eben auch vergleichsweise nicht so häufig ist wie zum Beispiel der Dickdarmkrebs oder der Brustkrebs.
Aber wenn Sie diese Diagnose stellen, wie gehen Sie dann weiter vor? Muss dann die Gebärmutter immer direkt entfernt werden?
Ja, meistens schon, wobei man da natürlich immer so ein bisschen gucken muss, ist die Gesamtsituation, zum Beispiel bei jungen Patienten, die ja noch zum Beispiel Kinderwunsch haben. Das heißt, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, was ist das für eine Krebserkrankung? Ist die aggressiv und gefährlich? Muss man weiter therapieren? Muss man bei der Therapie eventuell die Gebärmutter eben auch entfernen, um eine Sicherheit zu schaffen? Das heißt, es geht ja darum, bei solchen Erkrankungen eben eine Therapie zu finden, die maximal sicher ist.
Jetzt sagten Sie ja vorhin, dass der Gebärmutterschleimhautkrebs meistens Frauen um die 60 betrifft. Da ist natürlich der Kinderwunsch, spielt da keine Rolle mehr.
Richtig.
Aber das heißt, es betrifft nicht nur ausschließlich solche Frauen, es kann auch jüngere Frauen ereilen.
Glücklicherweise ist es selten, aber wir haben ja häufiger eben Patienten, die haben eine Veränderung, die noch nicht bösartig ist, aber eben tatsächlich eine Vorstufe ist. Und auch dann muss man eben einen weiteren Schritt gehen, wenn man die Diagnose gestellt hat, muss man dann eben weiter therapieren. Und dann hat man aber eben glücklicherweise immer noch mehr Möglichkeiten. Also es gibt tatsächlich bei den Vorstufen auch immer noch die Möglichkeit, dass man die Gebärmutter zum Beispiel erhält und nicht zwingend entfernen muss.
Und muss dann anschließend auch noch Chemotherapie und Bestrahlung stattfinden?
Das gibt's auch, aber nicht zwingend. Das heißt, wir haben glücklicherweise die Situation, dass die Gebärmutterschleimhautkrebserkrankungen meistens oder glücklicherweise rechtzeitig erkannt werden. Das heißt, relativ schnell findet man eigentlich raus, dass da was nicht stimmt. Und dann ist es also meistens so, dass man also dann mit der weiteren Therapie, die dann folgt, die Chemotherapie vermeiden kann.
Welche Risikofaktoren gibt es denn eigentlich, um an Gebärmutterschleimhautkrebs zu erkranken? Wir haben ja eben schon gehört, es gibt auf jeden Fall die östrogenabhängige und die östrogenunabhängige Form. Das heißt also, die Hormone spielen offenbar auch eine Rolle.
Genau. Also einmal natürlich die Lebensumstände, dahingehend, dass man eben sagt, dass eben ein gesundes Leben auf jeden Fall gut ist, auch gegen diese Krebserkrankung. Also sportliche Aktivität ist immer gut. Und Übergewicht vermeiden ist immer gut. Das heißt also, gerade das Übergewicht ist eben bei dem Endometriumkarzinom also eine ganz häufige Mitursache.
Warum?
Wegen der Östrogene.
Ach, das heißt, bei starkem Übergewicht wird verstärkt Östrogen ausgestoßen?
Ja, also es wird im Gewebe entsteht, im Fettgewebe entsteht Östrogen. Und das, also dieser Östrogenüberschuss, kann das machen.
Und an dieser Stelle unterbreche ich kurz unser Gespräch für unser Krebslexikon.
Das SRH Krebslexikon. K wie Knochenmarktransplantation. Eine Knochenmarktransplantation ersetzt geschädigtes oder zerstörtes Knochenmark durch gesundes Knochenmark oder Stammzellen mit dem Ziel, die Blutzellbildung wiederherzustellen. Das Verfahren wird typischerweise bei schweren Erkrankungen wie Leukämie, aplastischer Anämie oder genetischen Blutkrankheiten eingesetzt. Dabei unterscheidet man autologe Transplantationen, bei denen eigene Stammzellen zum Einsatz kommen, allogene Transplantationen mit Spenderstammzellen und seltene syngene Transplantationen, die nur bei eineiigen Zwillingen möglich sind. Vor der Transplantation wird das kranke Knochenmark oft durch Chemotherapie oder Strahlentherapie zerstört, bevor die gesunden Zellen infundiert werden. Risiken wie Infektionen oder Abstoßreaktionen sind möglich, werden aber durch die sorgfältige Überwachung des Immunsystems weitestgehend minimiert. Trotz der Risiken ist das Verfahren oft lebensrettend, erfordert aber eine spezialisierte medizinische Betreuung.
Und damit wieder zurück in unser Gespräch zum Thema Gebärmutter-Schleimhautkrebs mit Dr. Boris Abramowski. Er ist Leiter der Klinik für Frauenheilkunde am St. Antonius Hospital hier in Eschweiler. Wenn dann also die OP stattgefunden hat und eine Chemo und Bestrahlung vielleicht auch noch, wie gut sind denn dann die Heilungschancen, dass man sagen kann, also das Thema ist erledigt?
Sehr gut.
Auch bei beiden Formen, es gab ja diesen Typ 1 und Typ 2.
Ja, also wenn man den Typ 2 rechtzeitig erkennt, ist dann natürlich die Heilungschance auch gut. Das heißt, man muss dann immer hoffen, dass man das in einem Stadium antrifft, wo man es eben noch gut therapieren kann.
Gibt es dann auch Formen, wo das nicht mehr operabel ist?
Ja, leider schon. Also das heißt, wenn Patienten aus welchen Gründen auch immer keine Symptome haben, diese Fälle gibt es auch, dass also das Symptom der Blutung eben gar nicht bemerkt wird oder gar nicht da ist, dann gibt es eben tatsächlich auch dann die Diagnose, wo dann eben so eine Erkrankung fortgeschritten ist. Und das fortgeschrittene Endometriumkarzinom ist halt eben dann schon auch dann schwierig zu behandeln und kann unter Umständen dann eben auch, das ist zwar selten, gar nicht mehr heilend behandelt werden. Das gibt es auch.
Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Onkologie bekommen leuchtende Augen, wenn der Begriff Immuntherapie fällt. Welche Rolle spielt der bei Gebärmutterkrebsarten?
Auch. Also das heißt, wir haben glücklicherweise viele Prognosefaktoren, wo man dann eben tatsächlich dann auch die Immuntherapie dann anwenden kann. Also das heißt Antikörpergabe, die dann eben auch tatsächlich angewandt wird. Aber das ist eher immer noch relativ selten beim Endometriumkarzinom. Also in bestimmten Formen, gerade beim fortgeschrittenen Karzinom, macht man das.
Eine Frage habe ich noch zur Operation, zu einer möglichen. Ist das dann eine große OP oder kann das auch minimalinvasiv passieren?
Das kann glücklicherweise meistens minimalinvasiv passieren, vor allen Dingen, weil es eben rechtzeitig erkannt wird und dann eben die Gebärmutterentfernung mit der Entfernung der Eierstöcke und der Eileiter eben sehr gut laparoskopisch, also minimalinvasiv, also per Bauchspiegelung gemacht werden kann. Und dabei kann man dann eben zusätzlich noch andere Dinge auch tun. Wenn man weiß, dass es also eine Schleimhautkrebserkrankung ist, kann man dann eben tatsächlich auch versuchen, die ersten Lymphknoten in der Umgebung eben darzustellen. Da gibt es also ein paar Möglichkeiten, die hat man früher nicht gehabt, die also sehr, sehr hilfreich sind, wo man eben dann tatsächlich auch die ersten Lymphknoten eben finden kann. Und dann eben unter Umständen mit diesem relativ übersichtlichen Eingriff, gut, das ist keine kleine Operation, ist aber auch keine große Operation, wo man dann mit diesem Eingriff eben dann unter Umständen den operativen Teil der Therapie dann eben beenden kann und dann keine weitere operative Therapie mehr folgen muss.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Das eine ist das Operative, das andere ist vielleicht aber auch das Psychische, weil Gebärmutter hat natürlich auch eine Bedeutung für eine Frau, wenn das entfernt wird. Ja. Wissen Sie, ob Ihre Patientinnen damit auch gut klarkommen?
Ja, meistens ist es so, dass in dem Moment, wo man das in Ruhe bespricht, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Therapie, das Gespräch, wo man die Patienten nicht nur in Kenntnis setzt, was das für eine Erkrankung ist und wie es jetzt weitergeht, sondern indem man dann natürlich auch versucht, die Ängste und Sorgen der Patienten zu antizipieren und dann eben auch zu beheben. Und das geht nur mit vielen Gesprächen und mit genauen Gesprächen und eben auch mit der Aufforderung, dass Patienten bitte wiederkommen und eben sich alle Fragen aufschreiben und die geklärt werden müssen. Mhm. Und dann ist es eben meistens so, dass die Patienten mit der Gebärmutterentfernung, da sie ja eben eine sehr häufige Operation ist und die Gesellschaft oder unsere Gesellschaft ja weiß, dass es diese Operation sehr häufig gibt, auch aus vielen anderen Gründen, dass die Operation im Grunde genommen ja kein Drama ist, beziehungsweise eben auch in gewisser Art und Weise seinen Schrecken verloren hat, weil man eben tatsächlich natürlich viele Methoden anwenden kann, aber vor allen Dingen eben das auch sehr gut minimalinvasiv machen kann, hat also die Methode oder die operative Therapie weitestgehend auch den Schrecken verloren. Und man kann es eben sehr gut und sehr schön den Leuten dann eben auch so erklären, dass sie nicht nur keine Sorgen mehr haben, weil sie verstanden haben, was das ist, sondern eben zu Recht dann eben auch wissen, dass sie also mit diesem operativen Teil der Therapie gut fahren und keine großen Gefahren dadurch entstehen.
Viele Informationen waren das zum Thema Gebärmutter-Schleimhautkrebs von Dr. Boris Abramowski, dem Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Herzlichen Dank für Ihre vielen Antworten, die wir bekommen haben. Und Fragen oder Anregungen können Sie auch gerne an uns richten, noch per Mail an podcast@sah-eschweiler.de.
Das war Krebs und jetzt ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal.